Und so würden wir dem Patienten eben erklären, dass das etwas ist, was man an diesen ein, zwei Tagen sehr gezielt und auch konsequent möglichst durchhalten sollte. Aber dass eben die Zuckerwerte auch im Anschluss daran für längere Zeit, für mehrere Wochen sich bessern können. Und das ist ja das eigentlich Faszinierende, dass diese Hafertage offensichtlich Insulinresistenz verbessern und nachhaltig wirken.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Was macht Hafer so wertvoll, gerade für Menschen mit Typ-2-Diabetes? Haferflocken, Haferkörner, Haferkleie, was sind die Unterschiede und was ist eigentlich besser? Und was macht die Hawaii-Methode so besonders? Dr. Winfried Keuthage ist Diabetologe und führt in Münster die Schwerpunktpraxis für Diabetes und Ernährungsmedizin. Er ist außerdem ein Autor, dessen Bücher man auf den Spiegel-Bestsellerliste findet. In seinen Büchern geht es um Hafer, die Wirkung von Hafer auf den Stoffwechsel und um die Hawaii-Methode, über die wir später noch mehr hören werden. Ich bin Nicole Finkenauer, Redakteurin bei der Diabetes-Zeitung und eine der Hosts von O-Ton Diabetologie. Und im Gespräch mit Herrn Dr. Keuthage soll es natürlich um das spannende Thema Hafer gehen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Keuthage. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für O-Ton Diabetologie.
Ich danke Ihnen.
Ja, dann steigen wir doch gleich ein ins spannende Thema. Herr Dr. Keuthage, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes Hafertage einlegen, ist ja ein ganz altes Konzept. Ich glaube schon über 100 Jahre alt. Aber es ist so lange Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie ist es denn wiederentdeckt worden? Wissen Sie das?
Ja, also Karl von Norden hat das vor weit über 100 Jahren entwickelt und damals gab es ja noch keine Diabetesmedikamente, kein Insulin und es gab tatsächlich quasi nur die Ernährungstherapie als Option und da waren die Hafertage ein wichtiges Konzept. Dann gerieten die in Vergessenheit und ich habe das versucht zu recherchieren, habe aber wirklich nicht die Stunde gefunden, wo es wiederentdeckt wurde. Aber es gibt bestimmt schon 30 Jahre und länger die neuen, die modifizierten Hafertage. Nicht mehr so streng, wie es vielleicht Karl von Norden ursprünglich mal vorgeschlagen hatte. Aber auch die modifizierten Hafertage haben jetzt schon eine ordentliche Historie. Und ich habe immer den Eindruck, dass der eine das sozusagen von dem anderen abguckt oder abschreibt. Und ich könnte jetzt aber nicht durch meine Recherchen belegen, an welcher Stelle das sozusagen wiederentdeckt wurde.
Aber Sie haben ja in Ihrer Praxis große Erfahrungen damit. Wie ist es denn, wenn ein Patient, eine Patientin zu Ihnen in die Praxis kommt und das Team auf Hafertage oder allgemein auf Hafer anspricht? Was sind dann die wichtigsten Informationen, die man demjenigen geben kann?
Also es ist ja so, dass die Hafertage nur für kurze Zeit, für ein oder zwei Tage in der Regel durchgeführt werden und dann geben wir Vorschläge, Rezepte für diese Tage und dann hat der Patient natürlich davor, danach auch wieder Pause von solchen reinen Hafertagen und wir empfehlen aber auch Gemüsetage einzulegen. Und so würden wir dem Patienten eben erklären, dass das etwas ist, was man an diesen ein, zwei Tagen sehr gezielt und auch konsequent möglichst durchhalten sollte. Aber dass eben die Zuckerwerte auch im Anschluss daran für längere Zeit, für mehrere Wochen sich bessern können. Und das ist ja das eigentlich Faszinierende, dass diese Hafertage offensichtlich Insulinresistenz verbessern und nachhaltig wirken.
Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, den ganzen Tag Hafer bedeutet, einen Hafertag einzulegen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen, was das praktisch für den Mensch, der das macht, bedeutet.
Ich nehme jetzt mal die modifizierten Hafertage, so wie sie auch am verbreitetsten sind. Und da bestehen aus drei Hafermahlzeiten. Natürlich in der Regel morgens, mittags, abends. Es sollten auch mehrere Stunden Zeit jeweils dazwischen liegen. Man sollte dann nach Möglichkeit das mit Wasser machen, die Haferflocken mit Wasser, entweder kochen oder auch kalt. Und dann sind erlaubt zusätzlich Beerenobst, tatsächlich als einzige Obstform. Zusätzlich sind möglich Nüsse. Es wird auch häufig mit Gemüse kombiniert. Und das kann man dann an diesen drei Mahlzeiten am Tag variieren.
Und wie oft sollte man so einen Hafertag einlegen? Gibt es da so eine Pi mal Daumen-Regel?
Tatsächlich habe ich da auch eine Umfrage gemacht in der Zeitschrift Aktuelle Ernährungsmedizin publiziert und habe genau diese Frage gestellt und habe dort etwa gleichwertig häufig als Antwort bekommen, wir empfehlen unseren Patienten die Hafertage einmal pro Woche, einen Tag oder zwei Tage hintereinander, einmal im Monat. Und so halte ich es auch bei meinen Patienten, dass ich denen das so vorschlage, anbiete und dass sie das so ein bisschen auch auswählen, wie es den Patienten auch besser auskommt.
Und mit welchen positiven Effekten, Sie haben es ja eben schon angedeutet, kann man dann rechnen? Also ne, Stichwort Insulinempfindlichkeit, vielleicht sogar das Insulin reduzieren können.
Ja, also die Haupteffekte der Hafertage ist zunächst einmal die Senkung der Blutzuckerwerte. Und zwar an den Hafertagen sieht man das ja auch teilweise. Das liegt aber so ein bisschen in der Natur. Es ist ja dann auch ja wenig andere Kohlenhydrate abseits von den Haferflocken. Es sind relativ wenig Kalorien, die man dann an diesen Tagen zu sich nimmt. So circa 1200, maximal 1400, je nachdem wie groß die Haferflockenportion ist. Und insofern sind das natürlich Effekte an den Tagen selber, aber vor allen Dingen auch in den Wochen danach kann der Zucker deutlich niedriger sein, insbesondere auch postprandial, also nach den Mahlzeiten. Wir wissen aber, dass Hafer insgesamt ja auch positive Effekte auf die Gesundheit hat, Blutdruck, Cholesterinwerte, Leberverfettung. Da gibt es schon tolle Effekte und insofern haben wir auch von den Hafertagen auch noch mehr zu erwarten. Und was ich so im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es ja immer um Typ-2-Diabetes und Zuckerwerte primär ging. Aber wenn ich mit meinen Patienten jetzt dann über die Jahre immer über die Ergebnisse gesprochen habe, haben wir festgestellt, die Hafertage für den Zucker machen, für die Zuckerwerte, die haben auch abgenommen durch die Hafertage. Und das lässt sich also auch vortrefflich übertragen auf andere Menschen, auf auch Menschen, die vielleicht keinen Diabetes haben, die auch durch Hafertage eben profitieren beim Abnehmen. Und deswegen ist eben auch nach dem ersten Buch, wo ich mich auf den Patienten mit Typ-2-Diabetes konzentriert habe, da ging es beim zweiten Buch auch darum, die Hafertage zum Abnehmen zu propagieren. Und das hat sich auch wirklich bewährt. Und als ich jetzt diese Umfrage für die aktuelle Ernährungsmedizin gemacht habe, habe ich eben etwa von 3/4 der Antworten entnehmen können, dass es den anderen auch so geht. Also Hafertage auch zum Abnehmen geeignet.
Und liegt das allein an diesem einen Inhaltsstoff Beta-Glucan oder gibt es da noch andere wertvolle Inhaltsstoffe, die dafür sorgen?
Also erstmal bin ich immer wieder überrascht und geflasht von den positiven Effekten der Hafertage und es ist für mich auch nicht immer alles erklärbar, aber der Schlüssel wahrscheinlich liegt im Hafer-Beta-Glucan, das ist ein einzigartiger Ballaststoff. Es gibt aber durchaus auch andere Eigenschaften des Hafers, die interessant sind, also es ist allgemein sehr ballaststoffreich, es ist auch eiweißreich als Kohlenhydratquelle, aber auch zusätzlich mit relativ viel Eiweiß und es ist im Gegensatz zu allen anderen Getreiden auch fettreich, allerdings die gesunden, die ungesättigten Fettsäuren sind da vor allen Dingen drin und dann gibt es auch antientzündliche Komponenten, also sekundäre Pflanzenstoffe, die antientzündlich wirken. Das ist auch sehr gut belegt. Und dann kennen wir auch die Eigenschaften der Haferflocken, die ja mit Wasser zusammen quellen und auch diesen Brei oder manche sagen auch Haferschleim. Und das Ganze spielt sich natürlich auch im Magen und im Magen-Darm-Trakt ab. Und die Verweildauer von Hafermahlzeiten ist im Magen einfach etwas länger. Und das erklärt sicherlich auch die gute Sättigung über diesen Quelleffekt des Hafers.
Haferschleim ist ja durchaus auch was man bei Krankheit empfiehlt, ne? Also zumindest kann ich mich daran erinnern.
Genau, also tatsächlich hat das auch Karl von Norden, der Diabetologe damals, der die Hafertage vor über 100 Jahren entdeckt hat, genauso gesehen. Er hatte Patienten, die Magen-Darm-Probleme hatten, wahrscheinlich rückblickend Typ-1-Diabetes hatten und die haben die Hafertage bekommen für den Darm sozusagen zur Beruhigung des Darms und tatsächlich sind die Zuckerwerte besser geworden. Damals konnte man das ja nur im Urin feststellen, aber man konnte sehen, dass die Zuckerwerte gesunken sind. Und auch ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass wenn ich Magen-Darm hatte, dass ich einen Haferschleim bekommen habe. Ja, also wahrscheinlich ist es da auch diese antientzündliche Komponente, die gut ist für den Darm, ja. Und es gibt auch gute Studien, dass die Haferprodukte und Haferflocken auch präbiotisch wirken, also günstig für dieses Mikrobiom. Und auch das ist natürlich ein Grund, Haferflocken zu empfehlen, die präbiotische Wirkung.
Gibt es denn auch wissenschaftliche Studien, die direkt den Effekt von Hafertagen bestätigen, den positiven Effekt?
Ja, es gibt Studien, ich habe das auch zusammengestellt und in Diabetologie und Stoffwechsel im Dezember 2023 ist dieser lange 12-seitige CME-Artikel erschienen in Diabetologie und Stoffwechsel. Ich habe das alles auch zusammengetragen und zusammengefasst und diese Studien liegen jetzt schon ein bisschen zurück, haben relativ kleine Fallzahl, sind wenig standardisiert und auch nicht mit Kontrollgruppen gelaufen und im klinischen Umfeld, also im stationären Bereich. Aber tatsächlich sind also mindestens 3 Studien mir bekannt, wo man durch 2 oder 3 Hafertage hintereinander eben diese Effekte auf die Zuckerwerte gesehen hat. Das waren überwiegend insulinpflichtige Patienten, die auch deutlich weniger Insulin brauchten in den Tagen nach den Hafertagen, teilweise 50% weniger Insulin und mehr. Und dadurch ist die Studienlage schon ordentlich für Hafertage, ja.
Hört sich jetzt alles auf jeden Fall sehr positiv an. Aber sind denn Hafertage für alle Menschen mit Typ-2-Diabetes geeignet? Und gibt es da auch Unterschiede oder vielleicht auch mal Unverträglichkeiten? Also vielleicht wissen Sie da auch was aus Ihrer Praxis einfach.
Naja, zum einen muss man sagen, Hafertage wirken nicht bei allen der Patienten positiv auf den Zucker. Da sind ja nun auch Kohlenhydrate drin. Und gerade bei Menschen mit Typ-1-Diabetes, wo ich das auch gar nicht aktiv anspreche, das Thema Hafertage, berichten die trotzdem natürlich von ihren Erfahrungen, die sie dann selber sammeln mit Hafertagen. Und dass viele oder einige berichten doch von recht hohen postprandialen Werten nach Hafermahlzeit. Also da muss man sagen, sind die Unterschiede groß. Ich kann das nicht gut erklären. Vermutlich ist es ja die Insulinresistenz, die einen guten Teil durch Haferbeta-Glucan verbessert wird. Und das spielt dann bei einigen Menschen mit Typ 1 Diabetes auch eine Rolle, aber vielleicht nicht bei vielen oder vorherrschend. Und insofern gibt es solche, die nicht profitieren von Hafertagen, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und dann gibt es auch die, die das zwar gerne machen würden oder sich das vielleicht vornehmen, aber die Haferflocken nicht runterkriegen und die einfach diese Konsistenz nicht mögen, diese Schleimige nicht mögen. Manche berichten, dass sie als Kind schon traumatisiert sind, weil sie Haferschleim essen sollten. Und da haben wir natürlich mit den klassischen Haferflockenrezepten wenig Chancen. Aber es gibt ja auch Varianten, wie man mit Hafermehl, Haferflocken, die so verarbeitet, dass da nichts mehr mit Brei oder Schleim zu tun hat. Oder man kann auch mit ganzen Haferkörnern. Also es gibt Varianten auch für die Patienten, die mit der Konsistenz von Haferschleim nicht gut klarkommen.
Aber jetzt gibt es ja auch erstmal die Unterscheidung zwischen diesen klassischen Hafertagen und dem, was Sie schon genannt haben, nämlich diese gemäßigten Hafertage, wo man ja doch ein bisschen mehr auch noch zusetzen kann. Was wäre denn dann so ein klassischer Hafertag? Denn bei den gemäßigten haben Sie ja schon gesagt, man kann Beeren dazugeben und Nüsse. Aber das Klassische, das wäre dann wirklich nur Wasser und Haferflocke.
Ja, mehr oder weniger. Also das kommt ja von Karl von Norden, der hat auch 1902 da das erste Mal davon berichtet. Da gab es dann unterschiedliche Varianten und letztendlich das, was er zuletzt publiziert hat, war 1921. Das bestand eben aus 3 Hafermahlzeiten am Tag und diese Hafermahlzeiten sollten dann wirklich nur mit Wasser erfolgen beziehungsweise mit Brühe und man durfte noch Gewürze verwenden, aber zu seiner Zeit war eben nicht die Rede jetzt von Obst, Beerenobst oder von Nüssen. Das war zu Zeiten von Karl von Norden eben nicht vorgesehen.
Aber Sie haben es auch schon angesprochen, es bringt anscheinend ja auch was, wenn man einfach mehr Hafer in seinen täglichen Speiseplan integriert und dafür durchaus auch andere Rezepte nutzt. Da gibt es ja in Ihren Büchern sehr viele, wo man sich was aussuchen kann. Also ist das so? Bringt das was? Auf jeden Fall einfach über die Woche mehr Hafer zu essen, das mehr zu integrieren?
Ja, also die Hafertage ist ja mehr oder weniger eine deutsche Erfindung und hat sich so in der Welt auch noch nicht so wirklich rumgesprochen. Aber der Hafer an sich, das Oat Englisch, ist sehr beliebt in vielen Regionen der Welt. In Südamerika wird auch auf Packungen mit Hafer geworben, mit Health Claims, mit gesundheitsfördernden Effekten. Es ist das Nationalspeise der Schotten. Es ist in Teilen Asiens auch sehr beliebt, mit Haferflocken, mit Haferbrei zu arbeiten. Also das ist schon ja ein sehr verbreitetes Lebensmittel und was sehr, sehr beliebt ist in vielen Regionen der Welt. Und es bringt auch etwas Hafer in die tägliche Ernährung einzubauen. Es ist insbesondere sehr geeignet eben für die Sättigung, aber auch zur Cholesterinsenkung. Und dafür gibt es Untersuchungen der Europäischen Kommission, die Studienlage beurteilt. Und dafür gibt es diese sogenannten Health Claims. Und die gibt's schon seit über 25 Jahren. Also die Datenlage ist hervorragend zur Cholesterinsenkung oder zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels. Also nachweislich cholesterinsenkend in einer gewissen Dosierung. 3 Gramm Hafer-Beta-Glucan pro Tag. Das ist also mit einer großen Haferflockenportion locker zu schaffen. Und damit kann man nachweislich den Cholesterinspiegel senken. Es gibt einen Health Claim auch für die Senkung des postprandialen Glukoseanstiegs. Also auch dafür gibt es gute Studien. Und insofern kann man mit gutem Gewissen unseren Menschen mit Typ-2-Diabetes wirklich die Hafermahlzeiten jeden Tag empfehlen. Und man muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass es abwechslungsreich ist. Also wenn man jetzt mehr als eine Haferbreiportion am Tag essen soll, dann wird es einem sicherlich irgendwann schnell über. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, durch leckere Rezepte das Hafer-Beta-Glucan auch in unterschiedlichsten, auch klassischen Rezepten unterzubringen.
Das finde ich ja interessant. Also diese Hafertage, die haben nur wir hier in Deutschland in der Form, oder?
Also ich habe schon immer versucht, viel zu recherchieren. Und ich freue mich auch immer noch davon, ein Buch zu schreiben, was eben auch in anderen Ländern dann mit einer anderen Sprache auch versehen ist. Und es gibt schon einiges zum Hafer inzwischen. Es gibt auch zum Beispiel die Studien aus China, wirklich mit Oat, mit dem Beta-Glucan. Da gibt's auch immer mehr Studien auch. Also es ist deutlich angestiegen in den letzten Jahren, auch die Studienlage zu Hafer und Beta-Glucan. Das ist sehr spannend. Aber zu den Hafertagen habe ich jetzt so wenig bis nichts gefunden in anderen Ländern. Und vielleicht können wir Deutschen das auch in die Welt hinausbringen.
Gibt's auch Bestrebungen, dieses Beta-Glucan einfach zu isolieren und dann einfach nur das zu verabreichen oder zu essen, könnte man ja auch machen.
Oh ja, das gibt es. Das ist auch nicht ganz neu, die Idee. Wie gesagt, die Studien beschäftigen sich teilweise auch wirklich mit dem Original Hafer-Beta-Glucan aus der Pflanze. Aber man kann eben Beta-Glucan auch synthetisch herstellen. Und das ist teilweise auch in Studien verwendet. Da sieht man durchaus auch solche Effekte. Und es gibt auch ein Produkt, was auch schon länger auf dem Markt ist, was sich gezielt mit der Lebergesundheit beschäftigt, was der Nikolai Worm auch Leberfasten nennt in dem Zusammenhang. Also das ist schon ein bekannter Ansatz. Und ich weiß auch von Patienten, wir sind ja hier in Münsterland auch in der Landwirtschaft ziemlich zu Hause, dass Beta-Glucan auch in der Tiermast eingesetzt wird. Und die Idee ist, dass es dem Mikrobiom des Tieres auch gut tut, das Beta-Glucan. Und da wird es synthetisch hergestellt und dem Futtermittel zugesetzt.
Mhm, aber ich höre so ein bisschen raus, dass sie eher fürs Original sind oder für den ganzen Hafer.
Ja, es gibt halt Daten, die eben das belegen, dass es das Hafer-Beta-Glucan ist. Und es gibt eben bei Beta-Glucan auch unterschiedlichste Varianten. Also es gibt zum Beispiel ja Gerste, das ist ja auch ein klassisches Getreide, was auch Beta-Glucan enthält, unterscheidet sich aber auch vom Hafer-Beta-Glucan. Nichtsdestotrotz gibt es fürs Gersten-Beta-Glucan auch gute Studien, nur nicht so viele und nicht so imponierend. Also insofern, ja, Haferflocken ist einfach ein klassisches Lebensmittel, was gut verfügbar ist, was preisgünstig ist. Und ja, also ich denke, dass man, wenn man nach den Rezepten geht, in den Büchern, dann kann man eben auch sehr, sehr viel mit Haferflocken machen. Und dann kann man sich das Geld für teure Präparate sparen an der Stelle.
Jetzt gibt es aber auch einfach noch andere Haferprodukte und vielleicht können Sie mal einordnen, inwieweit die eben auch günstig sind für Menschen mit Typ 2 Diabetes oder allgemein für Menschen, die was für ihre Gesundheit tun wollen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Haferkleie? Die gibt es ja auch einfach so im Supermarkt zu kaufen im Päckchen.
Ja, also Haferkleie ist interessant, weil dort wird sozusagen der Mehlkörper entfernt und das, was viel Beta-Glucan enthält, das ist die Schale, das ist der Kern. Davon findet man wirklich dann mehr, ungefähr doppelt so viel Beta-Glucan. Und deswegen ist die Haferkleie ein sehr interessantes Produkt, mit dem man natürlich dann auch kochen kann oder backen kann. Ist von der Konsistenz ein bisschen so ein bisschen kratzig vielleicht am Rachen. Also man muss es dann schon gut verarbeiten und dann ist die Haferkleie hervorragend. Es gibt auch ein tolles Präparat von der Firma Dr. Wolz. Da ist eben der skandinavische Hafer, der speziell nochmal mehr Beta-Glucan hat, zusammen auch mit Hafer, also als Haferkleie verfügbar. Und dadurch erreicht man dort einen sehr viel höheren Beta-Glucan-Gehalt. Und deswegen ist es auch für die Cholesterinsenkung zum Beispiel explizit entwickelt und hervorragend geeignet.
Also schon sehr interessant, einfach da auch nochmal einen Löffel mit dazuzugeben zum Beispiel, ne, zu dem normalen Haferbrei. Und wie ist es mit Hafermehl? Das haben Sie ja auch schon erwähnt.
Ja gut, also Hafermehl kann man auch gut selber herstellen, indem man Haferflocken nochmal mixt. Und ansonsten kann man auch Hafermehl kaufen. Das Gute am Haferflocken, aber auch am Hafermehl, es ist immer vollwertig. Es ist immer ein Vollkornprodukt. Sonst bei anderen Mehlen muss man immer speziell darauf achten. Es gibt ja Vollkorn-Weizenmehl oder Vollkorn-Roggenmehl. Da muss man aber explizit immer aufs Label, auf die Verpackung gucken. Und je nachdem, wie hoch dann der Vollkorngehalt ist, desto besser ist dieses Getreideprodukt auch und desto höher ist der Ballaststoffanteil. Aber es ist eben auch bei den Haferflocken und letztendlich auch beim Hafermehl ist das immer optimal sozusagen. Insofern ist Hafermehl auch ein Produkt, was sehr geeignet ist zum Kochen und Backen.
Was es ja noch nicht so lange gibt, sind so Dinge wie Hafertrink oder Hafercreme, was ja so ein bisschen in die Sahne-Richtung geht, oder auch Joghurt in Anführungszeichen aus Hafer. Wie ist denn das einzuschätzen, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht?
Ja, also Sie werden auch in meinen Büchern auch durchaus Rezepte mit Haferdrink sehen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass eben Haferflocken so nur mit Wasser doch nicht so gut schmecken, zumindest finde ich in der kalten Variante. Aber wenn man genau sich mal die Nährwerte anschaut vom Haferdrink, den man ja offiziell auch gar nicht als Milch bezeichnen darf, also Haferdrink, dann unterscheidet sich das von den Nährstoffen kaum von der Kuhmilch, also von dem Milchzuckergehalt oder von dem Zuckergehalt, von dem auch Fett und Eiweiß. Also das ist dann schon ähnlich. Und der Beta-Glucan-Gehalt vom Haferdrink ist auch minimal. Also da tut man sich jetzt nicht gesundheitlich wahrscheinlich etwas besonders Gutes. Ich propagiere deswegen eigentlich den Haferdrink, erstens, weil es mir schmeckt und ich mache mir jeden Cappuccino immer mit Haferdrink auf der einen Seite. Und es gibt ja auch große Ketten, ja, Lebensmittel anbieten, die bieten auch schon Haferdrink an. Also das hat sich schon unheimlich durchgesetzt und es ist definitiv besser, was die CO2-Bilanz angeht, überhaupt die Umweltverträglichkeit, die Lieferketten, aber auch das Tierwohl. Also von daher finde ich, ist Haferdrink gut für vieles, aber nicht unbedingt für die eigene Gesundheit. Da unterscheidet es sich nicht von der Kuhmilch, wobei man natürlich auch Kuhmilch trinken darf. Also man sollte jetzt nicht die Milch schlecht reden, aber es ist nun mal ein Genussmittel. Es hat auch einen relativ hohen Zuckergehalt und Nährstoffgehalt, also im Sinne von Kalorien. Also man sollte das nicht unterschätzen, dass man auch mit solchen Getränken natürlich drauf achten sollte und in der Energiebilanz muss es berücksichtigt sein. Und dass es den Zucker ansteigen lässt, ist ja auch logisch, ne? Also alles, wo Zucker drin ist, lässt auch den, und Flüssigkeiten mit Zucker, Getränke mit Zucker lassen eben den Zucker nach dem Getränk natürlich deutlich ansteigen, ja.
Das ist schon das richtige Stichwort, denn es gibt ja nun auch Fertigmüsli mit Hafer oder auch Müsliriegel mit Hafer. Ist denn da überhaupt dann noch was übrig von dem gesundheitlichen Mehrwert, den der Hafer bietet, oder wird das zunichte gemacht durch den Zuckerzusatz?
Ja, also bei industriell gefertigten Lebensmitteln muss man immer genau drauf achten, auf die Zutatenliste, auf die Nährstoffe. Wir haben ja die Angaben auf den Packungen und das kann man mit ein bisschen Mühe auch nachvollziehen. Und bei Müsli ist es dann selten, gesund, selten günstig und wir empfehlen dann unseren Patienten, das Müsli selber zu machen. Das heißt, man nehme bitte die Haferflocken. So, dann sollte man etwas nehmen, was auch Eiweißquelle ist. Also Joghurt hat nicht so viel Eiweiß. Deutlich mehr Eiweiß hat der Magerquark oder der Skyr, der daneben auch noch probiotisch ist. Das führt auch zu einer besseren Sättigung und lässt letztendlich auch die Zuckerwerte langsamer ansteigen, ne? Die starke Eiweißquelle. Dann empfehlen wir Nüsse zu verwenden oder Samen und Saaten, also Sonnenblumenkerne oder einfach Walnüsse. Hervorragendes Lebensmittel, was gut sättigt und auch hervorragend passt einfach zu Haferflocken und Magerquark, finde ich. Und dann die Süße fehlt da, deswegen ist ja so viel Zucker zugesetzt in vielen Müslis und da empfehlen wir frisches Obst, was natürlich auch viel Süße hat und dadurch ja auch die ganze Sache lecker und schmackhaft macht. Aber dadurch, dass es frisches Obst ist, sind die sekundären Pflanzenstoffe, dann sind noch Ballaststoffe, Vitamine drin und deswegen ist aus meiner Sicht der optimale Geber von Süße. Da darf dann auch mal ein bisschen Banane dabei sein, halt nicht hauptsächlich. Und das Beerenobst schneidet wirklich am besten ab. Das habe ich auch nochmal genau recherchieren wollen. Warum ist es eigentlich Beerenobst? Und da kommt also anderes Obst einfach vom Zuckergehalt nicht annähernd dran. Aber wer gerne Apfel morgens isst, der möge doch bitte auch weiterhin seinen Apfel zum Frühstück essen.
Jetzt gibt's noch was ganz Interessantes, nämlich das Kochen und Zubereiten von Mahlzeiten mit ganzen Haferkörnern. Da haben Sie ja auch dazu publiziert, da geht's wirklich nur um das Kochen mit ganzen Haferkörnern in dem einen Buch. Was ist denn daran besonders vorteilhaft? Oder gibt es nochmal auch einen anderen Geschmack einfach, als wenn man jetzt die normale Haferflocke nimmt?
Also wir haben ja vieles ausprobiert beim Kochen und auch für das Hawaii-Buch hatten wir dann schon mit ganzen Haferkörnern mal vereinzelt gekocht und festgestellt, dass das hervorragend geht. Und dann haben wir aber nur so ein, zwei Rezepte in das Hawaii-Buch mit aufgenommen, um sozusagen uns das nochmal aufzuheben. Und dann war ich auch ganz aufgeregt, ob dieser Idee, denn die Recherchen haben ergeben, dass auch im Internet es sehr, sehr wenig Rezepte mit ganzen Haferkörnern gibt. Wir alle kennen vielleicht die Gerstenkörner als Graupensuppe, ja. Das ist relativ verbreitet. Das ist nicht viel anders als so ein Haferkorn, was sich dann Haferreis nennt, wenn es so geschliffen ist, ja. Und das war früher auch sehr beliebt. Also im Ersten Weltkrieg wurde viel mit Haferreis gearbeitet. Und das ist auch komplett in Vergessenheit geraten. Überhaupt, also vor 200-300 Jahren wurde viel mehr noch mit Hafer gemacht als Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und dann kam eben die Entdeckung, für mich war es eine Entdeckung, mit ganzen Haferkörnern zu kochen. Und letztendlich haben wir dann alles ausprobiert, was sonst mit Reis geht. Und es geht tatsächlich statt Reis mit Haferkörnern. Man muss nur deutlich länger kochen. Und das ist natürlich auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten Blick der große Haken an der Haferkorngeschichte, weil man nicht wie bei Reis meinetwegen 20 Minuten kocht, sondern 40 bis 45 Minuten. Sonst ist das Haferkorn zu fest. Wenn man es aber dann so lange gekocht hat, hat das einen ganz tollen Biss. Also es ist außen so ein bisschen zäh, so ein bisschen Gelee-artig und innen ist es so weich, ja, wie so ein Bonbon, ja. Und ich finde das richtig lecker vom Biss und es ist was ganz anderes als Haferflocken. Und der Hafergeschmack ist aber da und der Biss ist anders und leckerer. So, und wenn man jetzt 45 Minuten kocht, dann dauert das Essen machen viel länger. Wie kann man dem so ein bisschen begegnen? Wir haben dann mit dem Vorkochen gearbeitet auch. Man kann die Haferkörner natürlich vorkochen, 45 Minuten vorkochen. Alternative wäre übrigens ein Schnellkochtopf, dann dauert es nur 12 Minuten. Und im Reiskocher dauert es so 20 Minuten. Ja, da kann man auch Haferkörner im Reiskochtopf machen. So, wenn man also ganz klassisch im Kochtopf 45 Minuten braucht, stellt man die fertigen Haferkörner in den Kühlschrank und da halten die sich mehrere Tage. Und dann nimmt man einfach eine Portion Haferkörner aus dem Kühlschrank und verwendet die dann für die nächste Mahlzeit. Das hat sogar noch Vorteile. Erstens ist natürlich das naturbelassene Haferkorn nochmal etwas günstiger von den Nährstoffen. Aber vor allen Dingen entsteht ja beim Erhitzen und Erkalten von Kohlenhydraten resistente Stärke. Ich glaube, von den Kartoffeln kennen wir das alle. Und das ist auch bei den Haferkörnern der große Vorteil. Insofern ist das ganze Buch voller Haferkornrezepten. Auch die Hafertage haben wir modifiziert und nach meiner Kenntnis sind wir die Ersten, die eben die Haferkorntage publiziert haben. Das heißt, eine geringe Variante zu den klassischen Hafertagen oder zu den gemäßigten Hafertagen. Man kann Gemüse natürlich weiterhin kochen und nimmt dann die Haferkörner und man hat dann eine Suppe, eine Gemüse, Haferkornsuppe. Und das ist auch eine hervorragende Mahlzeit im Rahmen eines Hafertages.
Also das sollte man unbedingt mal ausprobieren, ist mein Eindruck. Jetzt haben Sie noch ein weiteres interessantes Stichwort genannt, nämlich die Hawaii-Methode. Dazu gibt es ja auch ein Buch von Ihnen. Hawaii setzt sich zusammen aus Hafer und Eiweiß. Was ist denn der Vorteil dieser Methode und für wen ist die vielleicht auch besonders geeignet oder ist die einfach für alle Menschen?
Genau, auch da bin ich so indirekt zugekommen durch das erste Hafer-Buch. Da hatte ich das Thema Abnehmen noch so ein bisschen ausgeklammert, weil ich wollte da erst nochmal recherchieren und auch mehr Erfahrung sammeln. Und dann bin ich aber eben zu der Überzeugung gekommen, dass es eben ein eigenes Buch wert ist, eben Hafertage auch zum Abnehmen einzusetzen. Allerdings schien mir das Thema Abnehmen so wichtig und so auch wichtig, mal etwas zu schreiben, was seriös ist. Und ich wollte gleichzeitig sozusagen ein Abnehmbuch schreiben in einem. Deswegen ist das erste Kapitel auch wirklich sehr lang und umfangreich, indem ich beschreibe, warum es so schwer ist mit dem Abnehmen. Das ist einfach der Hunger, der uns treibt, wenn wir abnehmen, die Senkung des Grundumsatzes, der Muskelverlust und eben viele andere Gründe, warum das mit dem Abnehmen so schwierig ist. Und deswegen war es mir wichtig, auf die verschiedensten Ursachen einzugehen, was das Abnehmen so schwer macht und gleichzeitig natürlich auch einen gewissen Lösungsansatz zu bieten. Und da kommt man an dem Thema eiweißreiche Ernährung nicht vorbei. Das ist gut belegt. Für Eiweiß brauchen wir 25% mehr Energie, mehr Kalorien, die wir verbrennen, um den Eiweiß verwertbar zu machen. Dadurch ist Eiweiß bei gleicher Kalorienmenge auch sättigender. Und das wissen eigentlich alle, die sich mit diesen Daten und den Studien beschäftigen und auch, ja, also es gibt genug Konzepte, die ja auch auf eine eiweißreiche Ernährung eingehen. Und was mir allerdings zu kurz kommt in vielen Büchern und Empfehlungen, ist die praktische Umsetzbarkeit. Und ich habe eben feststellen müssen und ich habe auch wirklich viele, viele Bücher gekauft und war doch oft enttäuscht von den Rezepten, weil eiweißreiche Ernährung sieht halt in vielen Rezeptbüchern so aus, dass man Fleisch nimmt. Ja, dass man dann mageres Hühnchenfleisch nimmt, da ist ja auch erstmal nichts gegen einzuwenden, kann man mal machen, aber es gibt eben sehr viel mehr Möglichkeiten, Rezepte, die klassisch sind, um einen hohen Eiweißanteil zu erhöhen. Und das Eiweißpulver ist da eine Möglichkeit, das Magerquark ist eine andere Möglichkeit, es gibt natürlich auch noch Varianten, aber alleine das, finde ich, ist ein Buch wert gewesen. Und jetzt haben wir die Hawaii-Methode entwickelt, die dann einfach klassische Rezepte wie Suppen, Eintöpfe oder auch Pizzateig, Brotteig um einen deutlich höheren Eiweißanteil modifizieren und der dann besser sättigt. Aber gleichzeitig muss es schmackhaft sein und gleichzeitig muss es satt machen. Es muss gesund sein und Nährstoffe enthalten. Das heißt, wir nehmen das Gemüse, das Obst, viele Saaten, Samen, Hülsenfrüchte, kombinieren das, sodass es lecker schmeckt. Gleichzeitig haben wir darüber die Nährstoffe, die wir brauchen, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine. Also es ist eine rundum gesunde Ernährung, die einfach nur modifiziert ist, um einen höheren Beta-Glucan- und Ballaststoffanteil. Wir nehmen Haferflocken statt andere Kohlenhydratquellen und wir nehmen eiweißreiche Zutaten wie Magerquark, wie Eiweißpulver. Und wir machen einfache Rezepte mit wenig Zutaten, die total lecker sind.
Haben Sie da auch schon Rückmeldungen bekommen? Wahrscheinlich schon, oder? Also von denen, die das ausprobiert haben.
Also ich bin stolz drauf. Jetzt ist das Buch ja, weiß nicht, über 2 Jahre auf dem Markt und ich habe noch keinen Fehler gemailt bekommen. Also natürlich lesen das viele und neulich sind da immer Fehler drin, ne? Also so war es auch beim ersten Buch. Aber das zweite Buch, toi, 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 wir haben also keinen Fehler, soweit ich weiß. Jedenfalls habe ich keinen Rückmeldung bekommen. Und die Rezepte kommen ausgesprochen gut an. Also muss man ganz klar sagen, die sind richtig pfiffig, die Hawaii-Rezepte. Das ist aber, auf der einen Seite sind sie neu, weil ich habe die tatsächlich nirgendwo abgeschrieben. Also ich habe nie, ne, also Haferflocken-Rezeptbücher gibt es ja reichlich, gab es auch früher schon. Aber jetzt bei der Hawaii-Methode, das um diesen hohen Eiweißanteil zu erhöhen, da hatte ich keine Vorlage. Wir mussten alles mehrfach kochen und ausprobieren und wir haben Rezepte, die bei den Patienten extrem gut ankommen. Also muss ich wirklich sagen, einfache Rezepte, wenig Zutaten und trotzdem lecker.
Und wissen Sie auch, ob Ernährung, die auch in der Ernährungsberatung genutzt werden? Also auch einfach die Methode vielleicht empfohlen wird? Also bei Ihnen in der Praxis ja wahrscheinlich sowieso, aber vielleicht kriegen Sie auch Rückmeldungen von Ernährungsberaterinnen oder Diabetesberaterinnen.
Ja, also bin ganz glücklich, dass sich das schon rumspricht so in der Community und ich habe ja auch schon viele auch Vorträge und Veranstaltungen gemacht zur Hawaii-Methode und da kriege ich von den Diabetesberatern auch tolles Feedback und das doch, oder auch Leserbriefe, ne, dass die Patienten oder die es nutzen, auch vor allen Dingen auch meine eigenen Patienten, die wollen mir natürlich auch gefallen, das muss man auch wissen, aber ja, ich kriege sehr, sehr viel positive Rückmeldungen zu den Hawaii-Rezepten.
Ja, dann sind wir schon langsam am Ende unseres Gesprächs und da darf natürlich eine Frage nicht fehlen. Was ist denn Ihr liebstes Haferrezept oder auch Rezept mit den ganzen Haferkörnern?
Gut, also das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Das ist so, wie wenn man fragt, so was ist Ihr liebstes Kind? Aber wenn Sie mich denn schon so fragen, ich finde nach wie vor das Hafer-Eiweiß-Brot, das Hawaii-Brot genial, weil Hafer ist sonst beim Backen nicht sehr beliebt. Und man kann kaum mal ein Haferbrot beim Bäcker kaufen. Das ist sehr selten. Ab und zu gibt es einen Discounter, der ein Haferbrot anbietet. Und es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass aus 100% Hafermehl, das gelingt nicht. Das hat keine guten Backeigenschaften. Da fehlt der Kleber. Ja. Und deswegen kombiniert man das gerne mit Dinkel. Das ist auch eine feine Sache. Keine Frage. So. Also Haferbrote kriegt man nur schwerlich. So. Und Eiweißbrote kriegt man schon. Aber dann ist es halt reines Eiweißbrot mehr oder weniger. Und die Idee, das mit Hafer zu kombinieren, die ist auch, wie ich glaube, neu. Und die kann man definitiv nicht kaufen. Also ich habe noch nirgends im Handel oder in einer Bäckerei habe ich ein Hafer-Eiweißbrot gesehen. Und man kommt nicht umhin, sich hinzustellen, die Zutaten zusammenzumischen und das Brot selber zu backen. Das duftet natürlich und das ist dann frisch und saftig und knackig. Man sollte vielleicht noch was dazu tun, wie zum Beispiel Karotten. Das macht die Sache noch ein bisschen saftiger, weil so, wenn man viel Hafermehl nimmt, dann Brot ist so ein bisschen spröde zu werden. Ne? Durch das Eiweiß, durch Magerquark wird es so ein bisschen, ja, schon ein bisschen saftiger. Also es ist ein Brot, was eher schwer und saftig rüberkommt. Aber gut, es ist kleine Scheiben, machen sehr satt. Und wenn man ein bisschen Geschick hat, dann kriegt man auch eine knackige Kruste hin. Also ja, Hawaii-Brot ist mein Lieblingsrezept, weil es wirklich jedem schmeckt. Und man kann es nicht kaufen und deswegen, wir brauchen Hawaii-Brote.
Ja, Herr Dr. Keutag, jetzt haben wir ja seit einiger Zeit eingeführt bei uns die dumme Frage. Und hier kommt Ihre dumme Frage.
Dumme Frage.
Es gibt ja das Sprichwort, es sticht jemanden der Hafer. Das bedeutet oft, dass jemand besonders aufgedreht oder übermütig ist. Können Sie das erklären? Wo kommt das her?
Also das Schöne an den Büchern war, dass ich ganz viel auch in alten Büchern geblättert habe und gelesen habe und dann auch solche Geschichten gelesen habe. Zum Beispiel, warum wir damals das Reinheitsgebot eingeführt haben. Und da darf ja nur mit Gerste Bier gebraut werden. Und das war einfach, damals war schon Weizen sehr wertvoll. Und man hat den Menschen, die ja ihr Bier im Keller selber brauen wollten, verbieten wollen, Weizen zu nehmen. Und deswegen hat man gesagt, dann nimmt doch die Gerste. So. Also zurück zum Hafer. Der Hafersticht kommt nach meiner Erkenntnis aus der Pferdezucht oder aus der Pferdemast. Und auch heute noch kriegen ja Pferde viel Hafer zum Fressen. Ne? Und die kriegen aber den Hafer nicht so wie wir als Haferflocke oder als Nackthafer, so nur das Korn, sondern die kriegen die ganze Haferpflanze oder die Rispe, so nennt man das. Und da ist auch noch der Spelz dran. Und das ist dieses Pieksige. So. Und ich habe das so verstanden, dass eben die Pferde dann gepikst werden und dass daher sozusagen mich sticht der Hafer kommt. Und wir würden ja niemals auf die Idee kommen, Haferkörner mit Spelz zu essen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass Hafer die Menschen unausgeglichen macht. Im Gegenteil. Also ich habe, glaube ich, schon, kann ich wirklich sagen, viele Menschen mit Hafer jetzt glücklich gemacht.
Ja, dann sage ich vielen Dank für das sehr interessante Gespräch über Hafer und Hafertage. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie.
Das war O-Ton Diabetologie, dieses Mal mit dem Diabetologen und Ernährungsmediziner Dr. Winfried Keutage. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten. Das sind Günter Nuber, Nils Kreff, Christian Duda, Anna Romales und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.